Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und einen guten Tag wünscht Jule Reimer. Der noch offene Ausgang der US-Wahlen ist nicht nur ein Schicksalsdatum für die USA, sondern auch für den Klimaschutz. Um Punkt 0 Uhr heute Nacht ist nämlich der von US-Präsident Donald Trump herbeigeführte Austritt des mächtigsten Landes der Welt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen in Kraft getreten. Was das praktisch bedeutet, ob und wie schnell ein Wahlsieger Biden, wie von ihm angekündigt, im Abkommen wieder beitreten könnte und wie es mit Donald Trump als Wahlsieger weitergehen könnte, besprechen wir mit Susanne Dröge. Sie ist Klima- und USA-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Außerdem im Programm: Das Bundesjagdgesetz, das Reformierte, soll die Wildabschüsse erhöhen. Corona, die Häuslichkeit damit einhergehend, hat Auswirkungen auf die Altkleiderbranche. Billigtextilien überfluten auch soziale Organisationen. Und im Verbrauchertipp gucken wir auf die Partnervermittlung. Da gibt es dank eines Gerichtsurteils jetzt mehr Geld zurück bei einem Widerruf. Aber zuerst der Blick nach Norwegen, in den Norden. Hat der norwegische Staat mit der Zulassung neuer Ölbohrungen in der Arktis gegen seine Verfassung verstoßen und gefährdet er damit die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens? Mit dieser Frage befasst sich seit heute Morgen der oberste Gerichtshof des skandinavischen Landes. Geklagt haben Greenpeace und weitere Umweltschutzorganisationen. Und nach zwei verlorenen Prozessen geht es jetzt in die letzte Instanz. Unser Skandinavien-Korrespondent Carsten Schmiester weiß mehr.
Norwegens Strom kommt nahezu komplett aus erneuerbaren Quellen, hauptsächlich Wasserkraft. Das Land gilt mit mehr als 200.000 Elektroautos als E-Mobility-Weltmeister und will bis spätestens 2050 klimaneutral sein. Der mehr als 1 Billion Dollar schwere Staatsfonds hat sich längst aus Beteiligungen an Unternehmen verabschiedet, bei denen mehr als 30% der Umsätze oder Geschäfte auf der Nutzung von Kohle basieren. Auch ins globale Ölgeschäft wird nicht mehr investiert. Soweit, so grün. Doch der Staatsfonds speist sich seit Jahrzehnten aus Gewinnen der norwegischen Öl- und Gasproduktion, die munter weiterläuft. 2016 hatte das Land zum ersten Mal seit 20 Jahren sogar neue Ölbohrungen in der arktischen Barentssee lizenziert. Obwohl laut Artikel 112 der Verfassung jedermann das Recht auf eine Umwelt hat, die der Gesundheit und einer natürlichen Umgebung förderlich ist, heißt es. Der Umgang mit natürlichen Ressourcen muss danach die Rechte auch künftiger Generationen wahren. Darauf berufen sich Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace oder der Verband Natur und Jugend mit ihrer Klimaklage gegen die Lizenzvergabe. Ein Hauptargument: Das in der Arktis geförderte Öl und Gas würde so viel Kohlendioxid freisetzen, dass die Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommens nicht einzuhalten seien. Der Staat hält dagegen und sagt vereinfacht: Wir sind nur für das CO2 verantwortlich, das bei der Förderung freigesetzt wird, nicht bei der späteren Verbrennung. Das ist Sache der Abnehmer und Nutzer. In zwei Instanzen haben die Umweltschützer verloren, zuletzt im Januar vor einem Berufungsgericht. Für Frode Pleim von Greenpeace Norwegen war das allerdings keine komplette Niederlage. Wir sind nicht enttäuscht. Das Gericht hat festgestellt, dass die Umweltklausel in der Verfassung ein Recht ist und dass der Klimawandel, verursacht durch norwegisches Öl in anderen Ländern, relevant ist. Natürlich hätten wir gern ganz gewonnen, aber das ist eine gute Grundlage für die Prüfung durch das höchste Gericht. Genau diese Prüfung steht jetzt an. Das Verfahren soll 2 Wochen dauern und die Kernfrage abschließend beantworten: Muss Norwegen Umweltschäden auch durch spätere Nutzung, nicht nur durch Förderung von Öl und Gas mit Blick auf Artikel 112, prüfen? Wenn ja, wäre das neue riesige Ölfeld für Stavanger wohl auch das letzte. Und doch eines zu viel, kommentierte Gaute Eiterjord vom Verband Natur und Jugend die Inbetriebnahme. Das ist eine virtuelle Klimabombe. Das Feld steht für 1 Milliarde Tonnen CO2-Emissionen. Eine wahnsinnige Menge. Das können wir uns nicht leisten, wenn wir den Klimawandel stoppen wollen. Norwegens Regierungschefin Erna Solberg konterte mit genau dem Argument, das den Staat durch die vergangenen beiden Prozesse gebracht hat, und verwies dazu auf die Tatsache, dass die neuen Fördermaschinen von Stavanger sogar mit Ökostrom vom Festland liefen und so sauber seien wie nie. Die Kritiker haben Unrecht. Erstens werden wir auch in Zukunft Öl und Gas benötigen. Zweitens basiert das Pariser Abkommen auf dem Prinzip, dass wir Emissionen dort bekämpfen, wo sie entstehen. Unsere Verantwortung sind also Emissionen in Norwegen. Dieses Ölfeld kann dazu beitragen, sie zu verringern.
Carsten Schmiester über die Verhandlungen einer Greenpeace-Klage vor Norwegens oberstem Gericht. Und mit einem Urteil wird voraussichtlich ab Dezember gerechnet. Ja, und das Pariser Abkommen ist jetzt auch das Stichwort. Das Top-Thema des Tages, der noch offene Ausgang der Wahlen in den USA, fällt zusammen mit dem von US-Präsident Donald Trump herbeigeführten Austritt des mächtigsten Landes der Welt aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Punkt 0 Uhr heute Nacht war es nämlich so weit. Am Telefon ist Susanne Dröge, Klima- und USA-Expertin bei der Stiftung Wissenschaft und Politik SWP in Berlin. Frau Dröge, wie ist die Rechtslage? Die USA sind draußen aus dem Abkommen, ja?
Ja, guten Tag. Ganz genau, mit dem 0 Uhr Zeitpunkt ist das in Kraft getreten, was eben per Brief vor einem Jahr angekündigt wurde. Und da ist jetzt auch erstmal nicht dran zu rütteln.
Und was heißt das erstmal praktisch? Die werden nicht mehr eingeladen, wenn irgendwelche Treffen sind. Die reden einfach nicht mehr mit.
Na, es ist so, dass in dem Pariser Abkommen, das ist ein eigenes Abkommen im Rahmen der Konvention, der Klimarahmenkonvention, wo die USA weiterhin Mitglied sind. Das heißt, wenn es Versammlungen zu dieser Konvention gibt, sind die USA dabei, wird aber weiter verhandelt, was mit dem Pariser Abkommen ist, oder werden neue Schritte erwogen im Rahmen des Pariser Abkommens, sind die USA nicht dabei.
Okay. Der Gegenkandidat Biden hat ja erklärt, er wird im Fall eines Wahlsieges wieder dem Pariser Klimaschutzabkommen beitreten. Jetzt erstmal auf der internationalen Ebene. Geht das so einfach?
Ja, das geht relativ einfach. Man sollte es nicht glauben, aber er müsste einfach wieder einen Brief schreiben und den an das Sekretariat der Klimarahmenkonvention senden. Und mit diesem Brief erklären, dass die USA dem Abkommen wieder beitreten wollen, denn dieses Abkommen ist bereits in Kraft. Es muss also nicht mehr neu ratifiziert werden, um in Kraft zu treten. Also das wurde ja alles schon gemacht. Und dann dauert es 30 Tage, bis die USA offiziell wieder Mitglied sind.
Also selber damit weiterzumachen, die Weltgemeinschaft, die dahinter stehen, die können das tun. Die Frage ist, die USA sind ein wichtiger Emittent von Treibhausgasen. Sie sind natürlich politisch, wirtschaftlich enorm wichtig. Gleichzeitig gab es ja das Klimasignal aus Japan und Südkorea letzte Woche. Die haben auch verkündet, sie wollten bis 2050 klimaneutral werden, also kohlenstoffneutral werden. Die da jetzt übrig geblieben sind, reicht das?
Ja, also es ist so, dass in dem Pariser Abkommen ja so eine Logik ist, dass die Länder Beiträge zum Klimaschutz, zur Finanzierung von Klimamaßnahmen und anderen Dingen erklären. Und die nennen sich NDCs, das ist die englische Abkürzung dafür. Und es war lange Zeit relativ ruhig um diese Agenda, dass diese NDCs nun dieses Jahr endgültig auf den Tisch gelegt werden sollen für die nächste Runde. Und die USA haben so eins vorgelegt und hätten jetzt erneuern müssen. Nun sind sie aber raus aus dem Abkommen, also legen sie auch so ein Ding nicht mehr vor. Und das, was bisher eingereicht wurde, ist damit auch null und nichtig. Jetzt war die Frage, die EU macht den Green Deal, das ist quasi ihr Angebot an die internationale Gemeinschaft mit neuen Klimazielen und dem sogenannten Neutralitätsziel bis 2050. Da haben sich über 80 Länder im Laufe des Jahres beteiligt, aber erst im September kam es dazu, dass Xi Jinping bei der Generalversammlung gesagt hat, hier, China macht doch mit, wir halten uns nicht länger zurück, wir geben ein neues Ziel für 2030, für das Jahr 2030 und ebenso ein Neutralitätsziel vor. Also das nehmen wir uns vor, ja. Mhm. Aber alles sehr lasch. Und dann zogen Südkorea und Japan nach. Wir wissen nicht genau, ob es nun die Chinesen brauchte, um das zu tun. Mhm. Aber damit kam ein gewisser Schwung rein. Aber reichen wird das auf keinen Fall. Das war ja Ihre Frage.
Mhm. Gehen wir nochmal in die US-amerikanische Innenpolitik. Wenn jetzt Biden gewinnen würde, Sie sagen, die alten Klimaziele der USA sind vom Tisch, müsste er aber auch erstmal innenpolitisch wieder neue Klimaziele sozusagen verhandeln und durchsetzen. Das wird auch nicht einfach, oder?
Ja, das ist so der Knackpunkt an der ganzen Angelegenheit ist, ja, es ist dieses Jahr fällig gewesen und zwar schon mit Verspätung, diese neuen erneuerten Ziele einzureichen. Die USA sind ausgefallen, haben da auch nichts vorbereitet. Aber um wirklich glaubwürdig zu sein international, ist es doch gefordert, dass die USA, also wenn es zu einer Präsidentschaft von Biden käme, dann relativ zügig im nächsten Jahr nachlegen und sagen, so unser Angebot an die internationale Gemeinschaft für den internationalen Klimaschutz lautet. Und dann müsste das kommen. Das ist formlos, ja, aber es gibt natürlich Erwartungen. Erwartung ist, die USA übertreffen das, was sie 2014 angeboten haben. Die USA machen das auch, sage ich mal, glaubwürdig, indem sie nationale Klimapolitik aufgleisen. Und da gibt es wahnsinnig viel zu tun, weil Trump ja alles rückgängig gemacht hat, was Obama mal aufgegleist hat. Also die Gesetzgebungsverfahren dauern ja auch.
Kurze Frage noch zum Schluss. Wir haben ja eben von der Klimaklage in Norwegen gehört. Bitte um eine kurze Antwort. Ist der Weg über die Gerichte möglicherweise eine Chance, die USA zu mehr Klimaschutz zu zwingen? Bitte kurze Antwort.
Naja, läuft ja schon seit Jahren. Die USA sind die Klagefreudigsten dabei und es ist möglich, Regierungen darauf einzuschwören, wenn sie in ihrer Verfassung oder über internationale Abkommen sich zu Menschenrechtsschutz und Ähnlichem verpflichtet haben, darauf festzunageln, ja.
Da müssen wir dann abwarten, aber US-Präsident Trump bemüht ja auch gerne die Gerichte. Wir schauen es. Vielen Dank an Susanne Tröge von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Gerne.
Das Bundeskabinett, also die Kanzlerin und ihre Minister, befassen sich heute mit einer Änderung des Bundesjagdgesetzes. Der Entwurf von Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner zielt darauf ab, die Wildbestände zu reduzieren, um die Wälder besser zu schützen, also mehr Wild zum Abschuss freizugeben. Martin Polanski mit Einzelheiten.
Landwirtschaftsministerin Klöckner hält einen verstärkten Abschuss von Wild für notwendig. Waldbesitzer und Jäger sollen sich daher zukünftig auf Abschusskorridore für Rehwild verständigen, heißt es in dem Gesetzentwurf, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Denn zu viel Wild gefährde die notwendige Verjüngung des Waldes, der durch mehrere Dürrejahre geschwächt sei. Waldbesitzer und die Umweltverbände BUND und NABU unterstützen das im Grundsatz, der Wald könne sich nicht erholen, wenn Rehe Keimlinge abfressen. Widerstand kommt dagegen von Tierschutzverbänden, sie fordern Alternativen zum Tierabschuss zu prüfen. Auch Jagdverbände wehren sich gegen höhere Abschusszahlen, der Wald müsse anders geschützt werden. Klöckner will zudem mit einer Änderung des Waffengesetzes die Nachtjagd von Wildschweinen erleichtern. Jäger können demnach zukünftig Nachtzieltechnik einsetzen. So soll die Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest besser bekämpft werden. Den Einsatz von Blei in Munition will Klöckner minimieren. Umweltverbände hatten ein Komplettverbot gefordert.
Aus Berlin Martin Polanski und Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner wird dann nach dem Absegnen durch das Kabinett ihren Entwurf für das Bundesjagdgesetz heute Mittag in Berlin detailliert vorstellen. Die Ausgangsbeschränkungen der ersten Corona-Welle hatten nicht nur den Baumärkten und Gartencentern viel Zulauf beschert. Die damit verbundene neue Häuslichkeit hat auch viele bewogen, im Haushalt auszumisten. Zum Beispiel Kleider. Seither stapeln sich in kommerziellen Lagerhallen und bei sozialen Organisationen die Textilien ohne Ende. Das bisher funktionierende System aus Wiederverwertung, Weiterverarbeitung und Verbrennung ist an seine Grenzen gelangt, hat Jerome Busch erfahren.
Wer im August in Hamburg seine gebrauchten Kleider loswerden wollte, stand vor einem großen Problem. Ob Rotes Kreuz oder DLRG. Die Kleidercontainer mit der Schiebeklappe waren mit rot-weißem Flatterband abgesperrt, der Einwurf unmöglich. Viele Hamburgerinnen und Hamburger hatten die Corona-Krise genutzt und ihre Kleiderschränke ausgemistet. Ob Brandenburg oder Schleswig-Holstein. Die schiere Masse an Kleidern überlastet lokale Stadtwerke und soziale Organisationen. Viele stoppen die Annahme zeitweise oder schließen ihre Container gleich für immer. Dabei krankte das Recycling-System schon vor der Corona-Krise. Weil immer mehr minderwertige Billigkleidung in den Kleidercontainern landet und gleichzeitig die Lohnkosten beim händischen Sortieren steigen, lohnt sich das Geschäft für viele Recycler kaum noch, sagt Thomas Fischer, Referent beim Fachverband Textilrecycling.
Die nächsten 6 bis 8 Monate, die werden entscheidend sein, wie sich die Märkte entwickeln und somit auch die Erlössituation. Derzeit sind wir ja am Stand, dass die Sammlung und Sortierung ein Nullsummenspiel ist, beziehungsweise auch teilweise Negativgeschäften. Und jeder wird für sich bestimmt eine Nische finden oder wird die haben. um Ertrag und Absatz zu generieren. Aber die nächsten Monate werden entscheidend dafür sein, wie die vorherigen Monate aufgefangen werden können.
Denn die Corona-Krise schlägt sich in den Bilanzen vieler Verwertungsunternehmen nieder. Die nächsten Monate müssen eine Erholung bringen. Doch ob die eintritt, ist zumindest fraglich. Durch die Schwemme an Billigkleidern sank der Preis für Altkleider in den letzten Jahren immer weiter. Von ursprünglich über 400 Euro pro Tonne auf weit unter 200. Und so stellt sich für viele Kommunen und Unternehmen die Frage, ob sie das Geschäft auf Dauer noch weiter betreiben können. Auch Marita Bosbach, Fachbereichsleiterin der sozialen Dienste beim Deutschen Roten Kreuz in Köln, kann von vollen Containern und Tonnen an Altkleidung durch Corona berichten. Auf dem Grundstück des Roten Kreuzes ist ein begehbarer Container aufgestellt, der Tag und Nacht befüllt werden kann. Da komme einiges zusammen.
Ich muss sagen, wir arbeiten ganz schön. Also das ist so, dass wir ständig nachgefüllte Ware haben. Also das ist schon so, dass wir gut zu tun haben.
Neben der Sammlung am Container ist das Deutsche Rote Kreuz sogar wieder auf Altkleidersammlungen unterwegs, trotz hoher Belastung. Im Gegensatz zu kommerziellen Unternehmen treffen karitative Einrichtungen wie das Deutsche Rote Kreuz die Umsatzeinbußen beim Recyclingpreis nicht ganz so stark. Ihr Fokus liegt auf der Weitergabe verwendbarer Kleidung an Bedürftige, etwa über Kleiderkammern. Missbrauch jedoch ärgert sie.
Ich habe eher so ein Problem, wenn jemand eine Haushaltsauflösung bringt. Also es gibt manchmal Leute, die kaschieren das und sagen, ich habe hier 20 Säcke. Und wenn man da nicht vorher reinschaut und sagt, guck mal wirklich rein, ob es Kleidung und Textilien sind, dann sind oft wirklich auch sehr minderwertige Sachen dabei. Die gebe ich auch schon mal mit zurück wieder, wo wir dann sagen, das können wir hier nicht annehmen.
Doch auch bei den sonstigen Altkleiderspenden ist nicht alles verwertbar. Etwa die Hälfte der Kleidung, sagt Bosbach aus Erfahrung, sind zu abgetragen, um weitergegeben zu werden. Hemden mit kaputten Nähten, T-Shirts mit ausgewaschenen Farben. Diese Teile bekommen ein zweites Leben, als Putzlumpen oder Dämmmaterial. Aber nicht alles, was bei den großen deutschen Verwertern angeliefert wird, kann auch genutzt werden. Etwa 12% der Kleidung sind Sondermüll oder müssen verbrannt werden. Dieses Problem hat auch die Forschung erkannt. Ria Müller ist Leiterin des Projekts DITEX, das eine Kreislaufwirtschaft bei Berufskleidung erforscht und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert wird. Kreislaufwirtschaft? Das bedeutet, dass alle Rohstoffe und Materialien in einem Kreislauf immer wieder genutzt und recycelt werden. Am Ende soll so möglichst wenig Abfall entstehen. Bei DITEX sollen die Stoffgarne wiederverwendet werden. Ria Müller?
Im Moment wird vor allem mechanisch recycelt. Das heißt, die alten Kleider werden zerrissen und dann für die Polsterindustrie oder als Füll- und Dämmmaterialien in der Fahrzeugbranche eingesetzt oder zu Putzlappen verarbeitet. Wir testen ein chemisches Faser-zu-Faser-Recycling und aus diesen Textilien sollen dann eben neue Garne gesponnen werden.
Ein intelligentes Etikett im Kleidungsstück speichert dabei Informationen wie Farbe und Materialzusammensetzung, damit Recyclingunternehmen später schneller die Kleidung sortieren können. So sind viele der Kleidungsstücke aus dem Forschungsprojekt schon jetzt zu 100% recycelbar. Doch noch steckt das Projekt in den Kinderschuhen. Die Produktionsanlagen sind noch klein, die Herstellungskosten groß. Und das Projekt ist bisher auf Berufskleidung beschränkt. Startups wie Worn Again Technologies aus dem englischen Nottingham versuchen zwar, das Prinzip auf Alltagskleidung zu übertragen, stecken aber ebenso in der Anfangsphase. Ob das Forschungsprojekt den angeschlagenen Recyclingunternehmen noch helfen kann, ist fraglich. Falls die Altkleiderpreise weiter niedrig bleiben, könnten auch die Produzenten der Kleidung zur Kasse gebeten werden, sagt Experte Thomas Fischer.
Wir praktizieren das ja schon in Deutschland auch schon seit mehreren Jahren, dass über die gelbe Tonne, die wird ja auch praktisch vom Im-Verkehrbringer bezahlt. Ne? Im Elektro, bei Altgeräten haben wir das auch, Elektro-Altgeräte-Register, wo die Hersteller praktisch für die Sammlung zahlen müssen. Solange die Systeme sich selbst rechnen, ist das alles okay. Aber sobald sie Geld kosten, wird man sich die Frage stellen, ob man da eben die Hersteller in die Produktverantwortung mitnehmen muss.
Marita Busbach vom Deutschen Roten Kreuz indes sieht die Sache etwas anders. Für sie steht beim Altkleidersammeln immer noch der Gedanke des Spendens im Vordergrund.
Wir haben sehr häufig hier ältere Menschen, wo der Partner verstorben ist. Und jetzt kannst du natürlich sagen, sind das nicht drehschicke Teile, die da ankommen, sondern das sind häufig liebgewonnene Kleidungsstücke, die schon Jahrzehnte alt sind. Jetzt könntest du natürlich sagen, oh Gott, was soll ich denn damit? Das wäre aber falsch, weil es gibt sicherlich noch ein paar Sachen darunter, die noch zu gebrauchen sind. Und zum anderen finde ich ja immer so den Hintergrund, dass jemand sagt, ich möchte es eben nicht in den Müll schmeißen, sondern gebe es dem Roten Kreuz oder der Stadt, dann das hat ja auch nochmal einen Hintergrund, zu sagen, ich helfe und ich möchte damit was Sinnvolles tun und ich möchte es nicht einfach wegschmeißen. Deswegen gehen wir nicht hin und sagen, wir nehmen das nicht an, sondern ich bemühe mich schon mit den Kolleginnen hier vor Ort zu gucken, können wir da noch irgendwas von gebrauchen und wenn nicht, geben wir es eben weiter und da wird dann auch noch was draus gemacht. Also das finde ich dann besser, als wenn es weggeschmissen wird.
Jerome Busch über die Grenzen des Altkleidermarktes.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Für manche Menschen ist eine Online-Partnervermittlung ideal. Andere merken schon sehr schnell nach Vertragsabschluss, dass das nicht für sie der richtige Weg ist und möchten ihren Vertrag widerrufen. Bisher entstanden dabei hohe Kosten. Nun hat der Europäische Gerichtshof zugunsten der Verbraucher entschieden. Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg.
Wer einen Vertrag bei einer Online-Partnervermittlung abgeschlossen hat, kann diesen innerhalb von 14 Tagen widerrufen. Das muss nicht kostenlos sein, da die Partnervermittlung bereits in dieser Zeit auf die Person zugeschnittene Kontaktvorschläge macht. Streit gab es bisher um die Höhe des sogenannten Wertersatzes. Der Europäische Gerichtshof hat nun entschieden. Dazu Michael Sittig von der Stiftung Warentest.
Es wird zeitanteilig berechnet. Das Urteil betrifft zwar direkt zunächst mal nur Parship, aber es gibt auch andere Partnervermittlungen. Der Betreiber von Parship PE Digital GmbH hat auch noch eine andere bekannte Plattform Elite Partner, die rechnet ebenfalls so. Auch andere.
Wurden bisher meist 75% des ursprünglich vereinbarten Preises bei Widerruf in Rechnung gestellt, müssen Verbraucher und Verbraucherinnen jetzt nur die tatsächlich genutzten Tage bezahlen, erklärt Michael Sittig an einem Beispiel.
Sie haben einen Jahresbeitrag von 500 Euro für die Partnervermittlung und Sie nutzen den Dienst 5 Tage lang. Widerrufen dann würde man normalerweise so rechnen, 500 Euro durch 365 Tage mal 5 Tage. Und dann haben Sie das, was auf diese 5 Tage an Wert entfällt. Und diese Summe, ein paar Euro sind das, die müssten Sie ersetzen.
Wer zu viel gezahlt hat, kann sein Geld zurückfordern, sagt Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Wenn ich per Lastschrift bezahlt habe, kann ich das einfach zurückbuchen lassen und eben den Preis für die tatsächlich genutzten Tage überweisen.
Wer allerdings beispielsweise mit seiner Kreditkarte bezahlt hat und das Geld nicht einfach zurückbuchen kann, schreibt am besten per Einschreiben an die Partnervermittlung. Auf der Homepage der Verbraucherzentrale Hamburg steht ein kostenloser Musterbrief zur Verfügung. Auch rückwirkend lässt sich der Wertersatz einfordern.
Es geht auch noch für Wertersatzzahlungen, die 2017 geleistet worden sind. Die Verjährung beträgt 3 Jahre, also auch Leistungen, die man 2017 erbracht hat, kann man bis Ende dieses Jahres noch zurückfordern.
Reagiert die Partnervermittlung nicht und will den Wertersatz nicht erstatten, sollte man aktiv werden, sagt Julia Rehberg.
Dann kann ich einen Mahnbescheid beantragen oder ich kann Klage einreichen. Es ist so, der Verlierer zahlt und nach der Feststellung des EuGH, dass der Wertersatz zeitanteilig zu berechnen ist, ist mir ein Sieg da ja sicher.
Parship habe die Wertersatzberechnung umgestellt und behandelt die Verfahren gemäß der neuen Rechtsprechung, so die Partnervermittlung. Michael Sittig von der Stiftung Warentest geht trotzdem davon aus, dass zu viel gezahltes Geld nicht ohne weiteres zurückgezahlt wird.
Wir raten dazu, zu spezialisierten Anwälten zu gehen, die auch in der Vergangenheit schon Fälle gewonnen haben gegen Parship. Eine kleine Liste findet sich bei uns auf der Homepage www.test.de. Wenn Sie dort in der Suchmaske Parship eingeben, kommen Sie sofort auf diesen Artikel. Dort befindet sich auch die Anwaltsliste.
Wer klagt, muss die Gerichtskosten zunächst vorstrecken, kann jedoch nach dem aktuellen EuGH-Urteil davon ausgehen, dass die Partnervermittlung die Kosten tragen muss.
Der Verbrauchertipp von Margret Bielenberg. Mit seiner voreiligen Erklärung hat US-Präsident Trump die Stimmung in den USA aufgeheizt. Einschätzungen dazu gibt es gleich ab 12:10 Uhr von Wolfgang Ischinger. Tschüss, sagt Jule Reimer.